SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
Er hat es noch einmal wissen wollen, Hasso Plattner, Mitgründer des Softwarekonzerns SAP, 78 Jahre alt und seit vielen Jahren Chefaufseher bei SAP, also Vorsitzender des Aufsichtsrats. Trotz Kritik einiger Aktionärsvertreter hat sich der 78-Jährige bei der Hauptversammlung heute noch einmal für 2 Jahre zur Wiederwahl gestellt und er hat eine Zustimmung bekommen von über 90%, also eine deutliche Mehrheit. Trotzdem, es rumort bei den Aktionären von SAP. Sina Rosenkranz hat bei der Hauptversammlung zugehört.
SAP-Übervater, graue Eminenz, Dauerregent mit byzantinischem Amtsverständnis. Für Hasso Plattner gibt es viele Namen und Beschreibungen. Auf jeden Fall ist er eines, das Machtzentrum bei SAP. Und genau das macht eine Nachfolge so schwierig, sagt Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Er ist ja einer der Gründer, er ist einer der wichtigsten Leute immer noch für das operative Geschäft von SAP. Er ist also nicht so der klassische Aufsichtsratsvorsitzende, der nur verwaltet und kontrolliert. Nichtsdestotrotz müssen die ganz normalen Regeln auch auf ihn Anwendung finden.
Die ganz normalen Regeln, damit meint die Aktionärsschützerin, dass Aufsichtsräte bei SAP eigentlich nicht älter als 75 Jahre und auch nicht länger als 12 Jahre im Amt sein sollten. So sind die Richtlinien und gegen beide verstößt der 78-jährige Chefaufseher. Einige Aktionäre haben deshalb heute gegen seine Wiederwahl gestimmt. Für die Mehrheit der Investoren ist Plattner aber der Fels in der Brandung, während es ansonsten bei SAP brodelt. Der Umbau zum Cloud-Konzern kostet sehr viel Geld, permanente Vorstandswechsel sorgen für viel Unruhe und die SAP-Aktie hat seit Jahresbeginn 25% verloren.
Also wir sind jetzt schon seit längerer Zeit sehr unzufrieden mit dieser Entwicklung. Aus unserer Sicht ist die Aktie auch völlig unterbewertet. Es ist auch nicht so ganz zu erklären, weil die Zahlen bei SAP stimmen ja eigentlich. Man kann das nur so erklären, der Kapitalmarkt glaubt noch nicht daran, dass die Transformation in das Cloud-Geschäft so reibungslos läuft, wie SAP das angekündigt hat.
Auch der Vorstandsvorsitzende Christian Klein hält den Aktienkurs für unterbewertet. Doch das Umfeld ist rauer geworden, nach Corona jetzt der Krieg in der Ukraine. Bei der Hauptversammlung schwörte der SAP-Chef die Aktionäre darauf ein, Geduld zu haben.
2022 ist ein weiteres Übergangsjahr und ein Wendepunkt. Wir haben unser Geschäftsmodell umgestellt. Das bremst zunächst unseren Gesamtumsatz. Gleichzeitig investieren wir. Das führt zu einem stagnierenden bis leicht rückläufigen Betriebsgewinn. Das haben wir immer gesagt. Danach aber kommt der Rückenwind.
Ob er wirklich kommt, der Rückenwind, davon sind offenbar nicht alle Investoren überzeugt. Die Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher aber schon.
Also ich habe eigentlich eine große Zuversicht, weil ich begleite das Unternehmen ja schon sehr lange und man muss sagen, dass alle Prognosen von SAP eigentlich mehr oder weniger erreicht wurden, häufig sogar überschritten wurden. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch die Ziele 2023 erreicht werden können.
Und bis dahin, so hofft sie, sollte SAP endlich auch einen Nachfolger gefunden haben für den Übervater Hasso Plattner. Denn 2024 ist dann wirklich Schluss für ihn. Es sei denn, er überlegt es sich doch nochmal anders.
Im Verband der Bahnindustrie sind mehrere Dutzend Unternehmen zusammengeschlossen, die alles bauen, damit die Deutsche Bahn mit ihren Zügen unterwegs sein kann. Signale, Weichen, Oberleitungen, Klimaanlagen etc. etc. Dieser Verband hat heute die Zahlen für das Jahr 2021 vorgelegt. Andreas Zumack berichtet.
Die deutsche Bahnindustrie fordert von der Politik deutlich höhere sowie schnellere Investitionen in Züge und Schieneninfrastruktur. Nur so ließen sich die selbst gesteckten Klimaschutzziele erreichen, sagte Branchenverbandspräsident Rothenbeck. Vor allem bei der Digitalisierung würde Deutschland international hinterherhinken. Von der Corona-Krise hat sich die deutsche Bahnindustrie inzwischen erholt. Im vergangenen Jahr setzten die Unternehmen insgesamt 12,9 Milliarden Euro um. Das ist ein Zuwachs von 3% und ein neuer Rekordwert. Die Auftragsbücher sind voll. Allerdings wird es für die Hersteller von Schienentechnik und Zügen immer schwieriger, die Aufträge abzuarbeiten. Hauptgrund auch hier die anhaltenden globalen Probleme in den Lieferketten.
Mit einem Festakt in Mainz hat das Land Rheinland-Pfalz heute Geburtstag gefeiert. Am 18. Mai 1947 haben die Menschen in Rheinland-Pfalz der Verfassung zugestimmt und den ersten Landtag gewählt. Ich will jetzt mit Professor Michael Kissener vom Arbeitsbereich Zeitgeschichte der Uni Mainz über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sprechen. Herr Professor Kissener, das Land der Reben und der BASF. Ist das zu kurz gegriffen?
Mit Sicherheit ist das heute zu kurz gegriffen. Es war sogar noch ein Stück weit schlimmer. Man nannte Rheinland-Pfalz das Land der Reben und Rüben. Und insofern war das schon sehr despektierlich, hatte aber seinen Grund darin, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier Gebietsteile aus der ehemaligen preußischen Rheinprovinz wie dem hessischen Rheinhessen und dann eben auch der bayerischen Pfalz zusammengebracht worden sind, die wirtschaftlich selbst sehr schwach gewesen sind. Und aus dieser schwachen Situation heraus hat sich das Land über 75 Jahre hinweg herausgearbeitet zu einem ansehnlichen modernen Industriestandort, der insbesondere im Raum Ludwigshafen eine starke Infrastruktur im chemischen Bereich hat, der aber auch innovative Technologien, Stichwort Biotechnologie hier in Mainz etwa bei BioNTech aufzeigt, aber auch eine ganze Reihe Hidden Champions kreuz und quer durchs Land zeigt.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Rheinland-Pfalz, gut, Arbeitslosigkeit jetzt Platz 3 in Deutschland, hinter Bayern und Baden-Württemberg, sehr gut also. Aber beim BIP haben wir BIP pro Kopf Platz 9, das sind andere wesentlich besser. Die Einwohnerzahl wächst allerdings, es gibt ja auch Bundesländer, da wächst die Einwohnerzahl nicht mehr, da ist sie sogar rückläufig, auch im großen Nordrhein-Westfalen. Also diesen Mittelplatz hat Rheinland-Pfalz aber gerade, sage ich mal, zur Konkurrenz in Baden-Württemberg nicht so richtig losgekriegt, ne?
Nein, in der Tat. Da sind auch die Startbedingungen wesentlich schlechter gewesen als in Süddeutschland wie Baden-Württemberg oder eben Bayern. Und auch die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich hier ergeben haben nach 1945, sind außerordentlich schwierig. Zumal ja das Land dann in den 50er Jahren, Bernhard Vogel hat das einmal den Flugzeugträger der NATO genannt geworden ist. Das heißt, durch NATO-Truppenstationierungen hier eine besondere Struktur entstanden ist, die über viele Jahre hinweg Arbeitslosigkeit hat verringern helfen, aber dann doch nach dem Wegfall eben der großen Truppenstationierungen in den 90er Jahren die strukturellen Probleme, die Rheinland-Pfalz als Grenzland immer schon gehabt hat, doch wieder hat deutlich werden lassen. Also schwierige Ausgangsbedingungen, schwierige Entwicklungsbedingungen, die aber das Land, wenn man die Ausgangssituation sieht, Stück für Stück dann doch gemeistert hat. Und immerhin ist es uns hier in Rheinland-Pfalz jetzt gelungen, zum Geberland im Länderfinanzausgleich geworden zu sein, was 1945, 46 wirklich nicht abzusehen war.
Genau, Sie haben es schon angesprochen. Rheinland-Pfalz wird jetzt erstmals Geberland, wohl auch dank BioNTech. Wie erfolgsversprechend beurteilen Sie denn die Pläne der Landesregierung, sich ja als internationaler Biotech-Standort zu etablieren?
Nun, da bin ich in einer gewissen Weise nicht der richtige Gesprächspartner. Das müssten wahrscheinlich eher Biotechnologen und Betriebs- oder Volkswirte sagen. Was man sagen kann aus historischer Perspektive ist, dass diese Chance, die jetzt durch BioNTech hier eröffnet worden ist und die Struktur, die dahinter steckt, nämlich sozusagen eine Wissenskultur und eine universitäre Rückendeckung hier aufgebaut zu haben, die das mittelfristig möglich gemacht hat, sicherlich ein Erfolgsrezept ist, das Potenzial hat, fortgeschrieben zu werden. Und es ist jetzt an der Landesregierung und an den Verantwortlichen in den entscheidenden Stellen, diese einmalige Chance auch wirklich zu nutzen und mit großem, möglichst unbürokratischen Einsatz dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, wirklich für die Zukunft auch genutzt werden können.
Sagt Professor Michael Kissener. Er arbeitet an der Uni Mainz und wir sprachen über die wirtschaftliche Entwicklung von Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist heute vor 75 Jahren quasi gegründet worden. Geburtstag also heute. Wir blicken an die Börse und da lief es heute nicht so gut wie gestern.
Seit dem Mittag kannte der DAX vor allem eine Richtung nach unten. Auslöser scheint wohl die Entwicklung an der Wall Street in New York zu sein. Alle großen Indizes dort haben sich rot gefärbt, das heißt, die Kurse sinken. Die US-Anleger fürchten sich vor den nächsten Schritten der Notenbank Fed. Erhöht diese die Zinsen stärker als angekündigt, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Das würde festverzinsliche Anleihen attraktiver und Aktien im Vergleich unattraktiver machen, was Aktionären Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Der DAX schließt mit 14.007 Punkten, das ist 1,25% schwächer als gestern. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.